Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 29. und 30. November einführen. Auf dem Programm steht die Ouvertüre in C-Dur von Fanny Hensel, das Klavierkonzert in E-Moll von Frédéric Chopin und die zweite Sinfonie in C-Dur von Robert Schumann. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Dinis Sousa. Die Solistin ist Juliana Avdejeva. Fanny Hensel ist besser bekannt als Fanny Mendelssohn, die Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die beiden Geschwister mochten sich sehr, waren ihr Leben lang einander sehr zugetan und hatten vor allen Dingen in der Musik ein verbindendes Element. Beide erhielten eine ganz hervorragende musikalische Ausbildung, die beste wahrscheinlich, die damals in Berlin überhaupt möglich war. Allerdings, bei Felix hatte die Familie nichts dagegen, dass er eine Karriere als Komponist und Dirigent anstrebte. Bei Fanny war das etwas schwieriger. Für Frauen war das eben nicht üblich, als Komponistin und Dirigentin in Erscheinung zu treten. Es gab zwar Ausnahmen wie Clara Schumann, aber die waren sehr selten. Also wurde Fanny angeraten, ihre Aktivitäten musikalischer Art auf den Familienkreis oder den erweiterten Familienkreis zu beschränken. Das tat sie allerdings auch dann mit Hingabe und sie hatte doch einige Möglichkeiten, auch in Berlin ein zumindest halb öffentliches Publikum zu finden. Sie war dann als Komponistin wirklich auch sehr fruchtbar. Allerdings wurden bis kurz vor ihrem Tod ihre Werke auch nicht gedruckt und es war dann eben wirklich eine Privatangelegenheit zum großen Teil. Das hat aber Fanny überhaupt nicht davon abgehalten, weiterhin Freude an der Musik zu haben und eben auch ihre Auftritte, auch wenn sie nur im halböffentlichen Kreis waren, sehr zu genießen. Sie hat auch ein Werk für großes Orchester geschrieben, eine Ouvertüre in C-Dur. Das ist ein sehr abwechslungsreiches, sehr vielfältiges Stück. Da merkt man schon auch die Seelenverwandtschaft mit Felix Mendelssohn, aber sie geht dann doch ganz eigene Wege, vor allen Dingen in ihrer besonderen Art, eben die Einfälle so aus dem Hut zu zaubern, einen nach dem anderen. Sie kümmert sich da weniger um stringente Strukturen, sondern darum, dass es eben wirklich eine Komposition ist, die von Anfang an bis zum Ende unterhaltsam und fesselnd ist. Immer gibt es neue Einfälle, die dann nicht durchgeführt werden, wie bei Beethoven, sondern eben einer neben dem anderen erscheinen. Ihre Orchesterbehandlung ist wirklich sehr gekonnt, was umso bemerkenswerter ist, als sie ja kaum Gelegenheit hatte, Orchesterwerke auszuprobieren. Die Ouvertüre in C-Dur ist allerdings dann wirklich gespielt worden und Fanny meinte, dass auch ungefähr das Ergebnis so gewesen sei, wie sie sich das vorgestellt habe. Frédéric Chopin hatte in seinen jungen Jahren große, viel umjubelte Auftritte als Pianist und eben auch als Solist von Klavierkonzerten. Später war das dann anders, da wurden seine Auftritte selten und er schrieb keine Werke mehr mit Beteiligung des Orchesters. Aber als junger Mensch war es ihm natürlich vor allen Dingen daran gelegen, möglichst schnell zu Ruhm zu kommen und da war eben das Mittel der Wahl, solche Klavierkonzerte zu schreiben, die dann auch große Auftritte ermöglichten. Das erste Klavierkonzert ist wahrscheinlich erst nach dem offiziellen zweiten Klavierkonzert entstanden. Das liegt daran, dass das erste schneller einen Verleger gefunden hat. Da war Chopin schon in Paris. Das zweite musste etwas länger warten und hat von daher eine höhere Opuszahl. Mit dem ersten Klavierkonzert hatte Chopin seinen letzten Auftritt in Polen, in Warschau, bevor er dann eben Richtung Westen ging und den großen Teil seines Lebens ja dann in Paris verbrachte. Dieses Stück ist darauf zugeschnitten, ihm möglichst schnell großen Erfolg zu sichern, was auch funktioniert hat. Es war ein außerordentlich großer Erfolg, den er erringen konnte. Er war damals erst 20 Jahre alt und hat dann doch so ein großes Stück schon geschrieben. Allerdings ein Klavierkonzert der besonderen Art, was ganz darauf abgestellt ist, eben dem Solisten Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Das Orchester hat relativ wenig zu sagen. Es ist eigentlich nur dazu gut, zu Anfang anzukündigen, aha, jetzt geht es los, jetzt kommt eine große Sache und zum Schluss darf es dann natürlich auch nochmal in Erscheinung treten, um dann zu kennzeichnen, dass das Werk eben jetzt ein prachtvolles Ende auch findet. Zwischendurch aber hört man fast nur das Klavier, allerdings in ganz besonders fesselnder Weise. Es ist fast eine große, nicht enden wollende Improvisation des Klaviers und da hängt natürlich alles davon ab, inwieweit der Solist das Publikum auch wirklich fesseln kann. Die magische Anziehungskraft von Chopins Klavierspiel ist immer wieder auch in den schriftlichen Quellen bestätigt worden. Und es war offenbar kein Problem, wenn er da 40 Minuten lang mehr oder weniger allein am Klavier tätig war. Man lauschte ihm mit Hingabe. Er hatte eben doch einen ganz besonderen Klavierstil erfunden, den vorher noch nie jemand anders verwendet hatte. Eben dieses Magische im Anschlag und auch in der Disposition der Musik. Sie ist so perfekt für Klavier geschrieben, dass man sich da gar kein anderes Instrument vorstellen kann. Chopin und das Klavier sind ja auch mehr oder weniger Synonyme. Fast sein ganzes kompositorisches Schaffen ist dem Klavier gewidmet und andere Instrumente traten dann nur sporadisch auf. Besonders schön an dem ersten Klavierkonzert sind aber vor allen Dingen die Melodien. Schon bei dem Klaviereinsatz ist das der Fall. Das sind so Melodien, die halb melancholisch sind, halb virtuos auch sind mit Verzierungen. Aber diese Verzierungen tragen immer zur Sache bei, sind also nicht Selbstzweck, sondern sind organisch in die Melodien eingeflochten. Und auch das virtuose Passagenwerk, das ist ja auch immer so, dass es auch kompositorisches Interesse hat und eben nicht nur die Fingerfertigkeit des Solisten zeigen soll. Das Konzert hat die üblichen drei Sätze, wobei der erste außerordentlich lang ist und sogar drei Themen aufzubieten hat, statt der üblichen zwei. Der zweite Satz ist eine Romanze, wo die Streicher gedämpft spielen und das Stück insgesamt ist sehr gedämpft und auch der Klaviersatz erinnert eher an einen Nocturne, also eine Gattung, die Chopin eigentlich dann später erst richtig gepflegt hat. Ein Stück, was vielleicht gar nicht so richtig in den Konzertsaal passen will. Man hat sowieso bei dieser Komposition das Gefühl, als ob man eher so in einem Salon sitzt und es sozusagen nur die Gnade des Solisten ist, dass eben auch ein größeres Publikum teilnehmen darf, statt des üblichen, ausgewählten, handverlesenen Salonpublikums. Der letzte Satz ist dann allerdings wirklich ein Stück für die Öffentlichkeit. Da geht es auch ein bisschen volkstümlich zu und eben auch besonders virtuos. Es ist ein großes Rondo, wo der Komponist dann auch nach Dur wechselt. Ein sehr ausgelassenes, sehr fröhliches Stück und eben ein krönender Abschluss des ganzen Konzerts. Die zweite Symphonie von Robert Schumann war eigentlich zu Beginn ein Sorgenkind. Schumann begann mit der Komposition, als es ihm gerade psychisch und physisch nicht besonders gut ging. Er hatte die Befürchtung, dass man das der Komposition auch anmerken würde. Da sind die Meinungen allerdings geteilt. Einige sagen, nein, überhaupt nicht. Es ist ein Stück, was geradezu blühend ist und keine Spuren von Depression zeigt. Andere aber sagen, man merkt es eben doch in einer gewissen Hektik des Ablaufs, dass Schumann da unter Druck stand. Interessant ist, dass er die Tonart C-Dur gewählt hat. Die war nämlich für ihn sehr belastet durch die große C-Dur-Symphonie von Franz Schubert, die er in Wien sozusagen wiederentdeckt hatte und um deren Uraufführung er sich sehr bemüht hat. Die Uraufführung fand dann statt mit dem Dirigenten Felix Mendelssohn und Mendelssohn hat sich auch der zweiten Symphonie von Schumann dann angenommen. Allerdings, das C-Dur von Schubert ist ein ganz anderes C-Dur als das von Schumann. C-Dur bei Schubert eine sehr romantische, sehr entspannte, sehr farbige Tonart. bei Schumann eine sehr konzentrierte, eine sehr strenge Tonart und eben auch ein bisschen hektisch. Was merkwürdig ist, weil auch bei anderen Komponisten C-Dur-Stücke fast nie diese hektische Aggressivität zeigen. Sie sind in der Regel doch eher gelassen oder sogar ein bisschen olympisch, wie bei Mozarts Jupiter-Symphonie. Olympisch wird Schumann eigentlich erst im letzten Satz, wo er doch nochmal sich aufrafft zu einer ganz grandiosen Musik und wo dann auch wirklich die Musik so den Charakter erhält wie C-Dur, den in der Wiener Klassik besitzt bei Haydn, Mozart, Beethoven. Vorher allerdings geht es dann sehr romantisch los. Es ist so eine Schumannsche Fantasiewelt, wie man sie vor allen Dingen von den Klavierwerken kennt, die aber hier von Schumann sehr gekonnt auf das Orchester übertragen wird. Trotzdem behält die Musik so etwas Freischweifendes, vor allen Dingen auch in dem langsamen Satz, der allgemein als der gelungenste angesehen wird. Da wechselt Schumann nach C-Moll und da gibt es ganz großartige, lang ausgesponnene Melodien, die schlussendlich dann doch in ein klassisches Schema eingefügt werden, aber wenn sie zunächst erklingen, auch viel haben von Improvisationen am Klavier. Allerdings Improvisationen der besonders erlesenen Art. Der erste Satz hat eine ausgedehnte langsame Einleitung, die sogar zu Beginn etwas nach Haydn klingt, etwas erinnert an Haydns letzte Symphonie Nummer 104 und zwar durch ein Trompetensignal, was ganz markant ist, was bei Schumann aber eingebunden ist in einen Streichersatz, der ganz andere Motive verwendet. Dann gewinnt die Musik allmählich an Fahrt, das Tempo wird schneller und mündet dann in ein Allegro, was auf einem ganz kurzen Motiv beruht, das aber ständig wiederholt wird und ständig vorangetrieben wird, etwas ganz Ruheloses. Der Satz ist relativ kurz, aber sehr dicht gearbeitet und lässt sich kaum einmal Zeit für eine Ruhepause. Sehr hektisch ist auch dann das Scherzo, was an zweiter Stelle folgt. Sehr virtuos für die Streicher geschrieben, vor allen Dingen für die Violinen, die da wirklich einiges zu tun haben. Musik, die auch in unablässiger Bewegung ist. Dieses Scherzo hat ausnahmsweise zwei Trios, die beide etwas ruhiger sind, aber eben nur von kurzer Dauer. Nach der Beendigung der Trios geht eben die alte Hektik von neuem los und wird zum Schluss nochmal auch im Tempo sehr gesteigert. Dann folgt das wunderbare Adagio, ein Ruhepunkt in der Gesamtkonstruktion. Im letzten Satz hat Schumann sich dann bemüht, alle die Motive der vergangenen Sätze noch einmal zusammenzufassen. Das ist ihm auch hervorragend gelungen. Auf diese Weise ist ein Satz entstanden, der zwar ständig Bezug nimmt auf das, was vorher war, aber das dann doch wieder etwas verändert und auf eine andere Ebene hebt. Als besonders markanten Punkt führt Schumann dann sogar noch ein neues Thema ein, was einem seiner Lieder entstammt, was erst relativ kurz vor Schluss erklingt, aber dem Ganzen dann eine glückliche Wendung gibt. Es ist nämlich eine außerordentlich optimistische Musik, dann doch gegen Schluss die ganze Hektik, die ganzen Verzweiflungsausbrüche der vorangegangenen Sätze sind vergessen und zum Schluss bleibt dann wirklich ein Jubel übrig, der dieser Symphonie einen besonders krönenden Abschluss sichert. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 29. November um 19 Uhr und am Sonntag, den 30. November um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.